Ja, liebe Gemeinde, ich möchte ja in der Predigt, in den Gottesdiensten durch den Epheserbrief mit uns durchgehen. Inzwischen sind wir im dritten Kapitel angelangt. Und als ich diesen Abschnitt gelesen habe, da ist mir jetzt nicht das in den Sinn gekommen, was Christoph Bauder als Überschrift aus der Basisbibel genannt hat, Fürbitte und Lobpreis, sondern tatsächlich das, was ihr hier oben lesen könnt. Mensch, das ist ja ein reifes Gebet. Ja gut, dann dachte ich, okay, schau mal nach, reifes Gebet, was findest du denn im Internet? Also einfach mal diesen Begriff googeln. Ich sag's euch gleich, was ich da gefunden habe, beziehungsweise wie viele Ergebnisse. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, zunächst einmal, schau mal nach anderen Begriffen. So in meiner Kindheit, da habe ich noch in Erinnerung, dass man sagte über jemanden, Mensch, das ist aber ein vollmächtiger Beter. Dann dachte ich, gut, gib mal vollmächtiges Gebet ein in Google. Und dann kam das Ergebnis, weil man es schlecht lesen kann, habe ich es nochmal gelb markiert. Also vollmächtiges Gebet, da findet man 1160 Ergebnisse im Internet. Dann dachte ich, gut, gib mal noch ein anderes Wort ein, nicht Fürbittgebet, sondern Bittgebet. Und dann gab es unendlich viele Ergebnisse und dann konnte man noch auf Christentum tippen und dann war das Ergebnis 13.400. Also Seiten, wo Bittgebet vorkommt. Ich glaube, wenn man die anderen Religionen stehen hat lassen, Islam und Hinduismus, Buddhismus, dann war es, ich meine, über 100.000. Und dann habe ich reifes Gebet vorher schon eingegeben. Habt ihr einen Tipp? Bitte? Nee, also reifes Gebet. Wenn ich reifes Gebet eingebe, was dann als Ergebnis kommt? Null, na, etwas mehr. Also schön ist es, dass es bei Google immer heißt, ungefähr so und so und es waren ungefähr 6 Ergebnisse. Also ich habe dann nicht mehr nachgeschaut, was dort geschrieben ist. Aber mir kam reifes Gebet in den Sinn, weil es ja dann auch mit verbunden ist, es gibt auch ein unreifes Gebet. Bei einem Besuch saß ich einmal einem jungen Mann gegenüber, dessen Leben etwas aus den Fugen geraten war. Er hatte gerade seinen Arbeitsplatz verloren, er hat einige Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren und er hatte einen Berg Schulden. Und wir haben über so manches miteinander geredet und irgendwann ist er an eine Schublade gegangen, zieht sie auf, holt ein Los von irgendeiner Lotterie heraus, zeigt mir das, war recht teuer, ich dachte, oh, die hätte ich nicht gekauft und sagte mir, du Michael, ich bete dafür, dass ich gewinne. Und dann sind alle meine Sorgen gelöst. Mehr als verständlich in einer solchen Situation, aber irgendwo auch unreif, würde man vielleicht sagen. Allerdings, man lächelt, wenn man das hört, wenn wir auf unsere eigenen Gebete einmal schauen, dann sind wir, und das zeigt ja auch das Google-Ergebnis, doch recht schnell bei diesem Bittgebet. Gebe mir, hilf mir, sei für mich da. Wir haben gerade Besuch von unserer Tochter und von unseren Enkeln und der älteste Enkel ist jetzt etwas älter als 3 Jahre und er kommt ständig, Opa, hilf mir mal, Opa, mach mir mal, Opa, gib mir mal oder Oma. Und das ist ja auch mehr als verständlich, aber ich wäre doch etwas irritiert, wenn die Eltern, also seine Mutter oder unser Schwiegersohn oder unsere anderen Kinder, immer auf diese Art und Weise auf uns zukommen würden. Papa, gib mir mal. Papa, sei mal für mich da. Papa, ich hätte gerne. Aber unsere Gebete sind doch relativ oft in dieser Weise. Ich fahre in Urlaub, Herr, schenk doch schönes Wetter. Der Landwirt betet vielleicht für Regen, ich freue mich an der Sonne. Oder wenn es ums Wirtschaftliche geht, ah, Herr, lass die Immobilienpreise steigen, wir verkaufen gerade etwas oder lass sie fallen, wir suchen gerade etwas. Also unsere Gebete drehen sich doch relativ oft um das, was wir uns wünschen, manchmal auch sehr verständlich wünschen, wenn es um Gesundheit oder andere Dinge geht. Aber relativ oft entdecke ich auch bei mir, es dreht sich um mich. Um mich und das, was ich mir wünsche, was ich meine zu brauchen, was ich ersehne. Und Paulus, er hat uns hier in Epheser 3 noch einmal ein ganz anderes Gebet vor Augen gestellt. Er schreibt, deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Das ist die Gute Nachricht Bibel. Also Paulus bringt zuerst einmal zum Ausdruck durch seine Haltung, ich knie vor dem Vater. Das ist, um ehrlich zu sein, nicht mehr meine Form, vor Gott zu sein. Aber ihm war es ganz, ganz wichtig, ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich einmal beim Beten niedergekniet bin, ganz ehrlich. Aber was hier zum Ausdruck kommt, und das kann man ja auch durch andere Körperhaltungen zum Ausdruck bringen, das ist die Ehrfurcht, die wir vorhin schon hatten. Die Ehrfurcht vor Gott. Jetzt rede ich mit Gott, dem Vater. Jetzt trete ich vor den Schöpfer. Und das, was Paulus hier schreibt, auch durch dieses Knien schreibt, jetzt ist mir das absolut wichtig. Und bitte lest es euch durch und hört gut zu. Und dann sagt Paulus im ersten Teil dieses Gebets in Vers 16, ich bitte ihn, also Gott den Vater, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Also es geht darum, innerlich stark zu werden, und das ist der erste Punkt, den ich gerne in den Mittelpunkt stellen möchte. Ich bete, schreibt Paulus, dass ihr innerlich stark werdet. Und da merken wir schon, das ist ein Unterschied, ob ich für die äußeren Umstände bete, bitte tu das, mach das, ändere das, hilf mir hier, oder ob ich darum bete, innerlich stark zu werden und mit einer Situation umgehen zu können. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Predigt, wo es am Anfang dieses Kapitel heißt, ich, Gefangener Jesu Christi, schreibt der Apostel Paulus. Und der Hintergrund dahinter, es ist ein Brief aus dem Gefängnis, aus der Gefangenschaft. Paulus war in Hausarrest, wohl an einen Soldaten gebunden, also er durfte sich zu Hause bewegen, aber er war an einen Soldaten gebunden, der Ausgang des Prozesses noch ungewiss. Und Paulus macht deutlich, ich bin nicht nur an diese äußere Situation gebunden, nicht nur an dieses Negative gebunden, sondern ich bin gebunden an Christus. Und er ist bei mir und mit mir. Und diese Gewissheit, die gibt ihm Kraft, mit all diesen äußeren Widrigkeiten umzugehen, mit dem Negativen umzugehen. Und Paulus macht hier deutlich, wisst ihr, unabhängig davon, was mir im Leben begegnet, unabhängig davon, wie mir es äußerlich ergeht, ich bete darum, oder wie es euch ergeht, ich bete darum, dass ihr innerlich stark werdet, um mit diesen Dingen umzugehen, um diesen Dingen zu begegnen. Also nicht einfach nur, ich bete darum, dass er euch die Steine aus dem Weg räumt, sondern ich bete darum, dass ihr innerlich stark werdet, mit diesen Widerständen umzugehen. Dann geht Paulus weiter, einen Schritt. Und er sagt, ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Also Paulus macht hier deutlich, ich möchte, dass ihr euch alle bewusst seid, dass Christus in euch wohnt. Oder in anderen Worten, dass ihr niemals alleine seid. Dass Christus immer bei euch ist, in euch ist, näher geht es eigentlich gar nicht mehr. Und Jesus hatte ja seinen Jüngern versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und er hatte seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gott wird bei euch sein, in euch sein. Näher und intensiver geht es nicht. Und es ist so wichtig, dass wir das zusammen sehen, diesen ersten Punkt, dass ihr innerlich stark werdet und euch bewusst seid, ihr seid nicht allein. Gott ist bei euch, Gott ist mit euch. Schon seit vielen Jahrzehnten begleitet mich auf meinem Weg ein Bibelvers aus dem Alten Testament, der ganz oft, und ich weiß auch warum, für Taufsprüche oder Ähnliches ausgesucht wird. Mir hat ihn damals mein Heimatpastor mit auf den Weg gegeben, als ich zu Hause ausgezogen bin. Josua 1, Vers 9, sei getrost und unverzagt, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Genau das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Ihr seid nicht allein, Gott ist immer und überall bei euch. Und das ist ein Geschenk, ein riesengroßes Geschenk, dies wissen zu dürfen, dies erleben zu dürfen. Und wenn ich so schaue, welche Wege ich gegangen bin, welche Wege Gott mit mir gegangen ist, dann sind es oftmals auch diese dunklen Wege, in denen ich Gott auf besondere Weise erleben durfte. Erleben durfte, er ist da, er lässt mich nicht allein, er räumt nicht alle Steine aus dem Weg, aber er ist dabei und er hilft mir, er ist da. Und Paulus schreibt dann weiter, ich bitte ihn, dass ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Oder Luther übersetzt hier, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und ihr sollt erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, nämlich die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Zusammengefasst schreibt Paulus, ich bete, dass ihr in der Liebe verwurzelt seid, die hoch, tief und lang und breit ist, also die alles umfasst, die Liebe übersteigt alles Wissen. Und gerade dieser letzte Satz bei Paulus fasziniert mich, die Liebe übersteigt alles Wissen. Es begegnet uns im Neuen Testament niemand, der so akribisch nachgedacht hat, der so die Erkenntnis auf den Punkt gebracht hat in seinen Briefen. Es begegnet uns, glaube ich, niemand, der so wie Paulus, es wird in der Apostelgeschichte geschildert, auf dem Areopag in Athen, mit den Philosophen diskutiert hat und mit ihnen auf Augenhöhe gesprochen hat, der in der Philosophie zu Hause war. Es begegnet uns niemand im Neuen Testament, der solch tiefe Erkenntnisse hatte und das in Worte fassen konnte wie Paulus. Und er sagt, aber es gibt etwas, das ist noch viel, viel wichtiger. Und darum bete ich, nämlich, dass ihr berührt werdet von der Liebe Gottes, dass ihr euch zu Herzen geht, dass ihr ergriffen werdet von Gottes Liebe. Also wenn die Liebe Gottes das Herz eines Menschen berührt, dann übersteigt das all mein Wissen, sagt Paulus. Und darum bittet er, dass die Gemeinde spürt und erlebt, wir sind geliebt, wie man nicht mehr geliebt sein kann. Von dem, der dieses Universum geschaffen hat, von dem Schöpfer, von Gott. Und das zu erfahren und zu erleben, ist ein unermesslicher Reichtum. Ich bin geliebt, wir sind geliebt. Und dann sagt Paulus, dann wird die göttliche Lebensmacht mit ihrer ganzen Fülle euch immer mehr erfüllen. Oder in anderen Worten, ich möchte, dass ihr bis zum Rand mit Gott selbst erfüllt seid, mit seiner Lebensmacht, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Immer mehr heißt schließlich ganz, dass ihr ganz erfüllt seid, dass ihr immer mehr Gottes Geist erlebt und erfahrt und ihm Raum gebt, dass ihr immer mehr von seiner Liebe und seiner Art erfahrt und von ihr geprägt werdet, dass ihr die Gedanken Gottes erkennt und so auch diese Welt seht. Es geht darum, dass wir auch als seine Gemeinde seine Hände und Füße werden. Darum, dass Menschen auch in uns, seiner Gemeinde, Christus erkennen, seine Art, seine Liebe. Und darum betet Paulus, ich wünsche mir, dass ihr ganz erfüllt werdet, bis zum Rand mit Gott selbst. Das geschieht nicht, indem ich Gott links liegen lasse. Das geschieht nicht, indem ich mich gar nicht um ihn kümmere oder nach ihm frage, sondern das geschieht in der Zuwendung zu Gott, indem ich mich ihm öffne, und zwar jeden Tag neu. Und dann geht Paulus weiter in Vers 20. Wisst ihr, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Und da sagt Paulus, ich bete, dass ihr Gott und seiner unermesslichen Kraft vertraut. Ich glaube, hinter diesem Vers, da steckt bei Paulus eine große Sorge. Es geht ihm hier um die Gemeinde, um Christen und Christinnen, die enttäuscht sind. Die Zeit vergeht und ich glaube, das hat jeder und jede von uns schon erlebt und erfahren, und viele Gebete werden nicht beantwortet. Da betet man für andere Menschen, vielleicht für seine Kinder oder für Freunde, für Nachbarn, dass auch sie ja zum Glauben finden, und nichts geschieht. Oder da bittet man für Menschen in Not, in echter Not. Herr, bitte, ich leide mit, du leidest mit. Greif doch ein. Und es geschieht nichts. Zumindest sehen wir nichts. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes für uns unerhört. Bleibt das Gebet unerhört? Ist doch unmöglich. Und die Gemeinde leidet darunter, dass manche Enttäuschung immer größer wird. Aber noch einmal zur Erinnerung, Paulus, und das hat er mehrfach erlebt, in Gefangenschaft, in widrigen Situationen, Paulus hier wahrscheinlich an einen Soldaten gekettet, er macht deutlich, seid euch bewusst, Gott ist da. Auch in dieser scheinbar ausweglosen Situation. Gott kann Wunder tun. Paulus hat das an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder erleben dürfen. Und an anderen Stellen, da ist nichts geschehen, zumindest nichts, was die Situation zunächst einmal äußerlich erleichtert hat. Aber er hat gespürt, Gott ist da, Gott ist bei mir, er lässt mich nicht alleine. Und er hat immer wieder an diesem festgehalten, an diesem Vertrauen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der stärker ist als der Tod, der ist bei mir, der ist mit mir und Gott kann unendlich viel mehr tun, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Und wie gesagt, das schreibt Paulus in einer solch schwierigen Situation, in Gefangenschaft. Ich bin an Christus gebunden, an diesen Gott, der alles tun kann und nicht einfach nur an diese Gefangenschaft, die so schwer ist natürlich zu ertragen, aber ich kann sie ertragen, weil Gott da ist. Er ist an meiner Seite. Nicht nur gebunden an die äußere Situation, sondern gebunden an den, der unendlich viel mehr tun kann und vor allem an den, der immer und überall bei mir ist. Auch in der Dunkelheit, auch in der Verzweiflung und der mich selbst dann nicht loslässt, wenn ich nicht mehr an ihm festhalten kann. Er ist da. Und darum betet Paulus für die Gemeinde, um dieses Vertrauen in den, der unendlich viel tun kann. Und schließlich der letzte Vers. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Also ich möchte, dass ihr Gott ehrt. Gott soll im Mittelpunkt stehen. Das ist für Paulus etwas ganz, ganz Wichtiges. Das unreife Gebet, das dreht sich immer nur um mich. Herr, hilf mir doch. Herr, sei bei mir. Herr, gib mir Antwort. Herr, führe mich. Herr, lass mich sehen, was richtig ist. Herr, tu was für mich. Tu was für mich. Und hier an dieser Stelle stellt Paulus Gott in den Mittelpunkt. Ich möchte mich um ihn drehen, sagt Paulus, und nicht einfach nur, dass Gott sich um mich dreht, obwohl das natürlich auch stimmt mit all dem, was wir vorher gesagt haben, mit seiner unendlich großen Liebe. Gott dreht sich um uns Menschen, wir sind ihm wichtig und wertvoll, aber nicht einfach, indem er alles erfüllt, was wir wünschen, sondern indem er bei uns ist, mit uns ist, indem er uns hilft, auch innerlich stark zu werden und Dinge selbst zu bewältigen, Probleme selbst anzugehen. Ja, dir gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Paulus stellt Gott in den Mittelpunkt, dem wir so wichtig sind. Und damit einfach noch einmal diese Auflistung dieses Gebets, das Paulus uns hier vor Augen stellt. Ich bete, dass ihr innerlich stark werdet. Also nicht nur die äußerlichen Dinge verändert, sondern ihr sollt innerlich stark werden, um damit umgehen zu können. Ich möchte, dass ihr euch alle bewusst seid, dass Christus in euch wohnt. Ihr seid nie alleine. Paulus, ich bete, dass ihr in der Liebe verwurzelt seid, die hoch, tief, lang und breit ist. Die Liebe übersteigt alles Wissen. Verwurzelt sein, fest gegründet in der Liebe. Ich möchte, dass ihr bis zum Rand mit Gott selbst erfüllt seid. Ich bete, dass ihr Gott und seiner unermesslichen Kraft vertraut. Und ich möchte, dass ihr Gott ehrt. Darum geht es Paulus, dass wir uns um Gott drehen, der sich in Liebe uns zuwendet. Amen.